Also heute soll es um das höhere Bildungswesen gehen, im Kapitalismus. Und das, was ich heute mir vorgenommen habe vorzutragen, das wird man auch demnächst nachlesen können in der Zeitschrift Gegenstandpunkt, die es hier auch am Büchertisch gibt, auch ein paar Exemplare so zur Ansicht wärmstens zu empfehlen. Heute ist es also eher das flüchtige Wort zu diesem Thema und man kann dann vor Weihnachten in dieser Zeitschrift alles in Ruhe auch nochmal nachlesen von dem, was hier vorgetragen wird. Zur Einleitung vielleicht folgende Bemerkungen. Der Staat hat mit den sogenannten Bologna-Reformen die Hochschulausbildung hierzulande drastisch entscheidend verändert. Und in den letzten Jahren haben Studenten auch dagegen protestiert, an den Umständen des Studiums sich gestört. Da ist ja auch viel verändert worden von politischer Seite. Es war auch erklärter Zweck, das Studium stringenter, effektiver, effizienter zu machen. Verschulung, mehr Prüfungen und Ähnliches. Dagegen gab es Protest an den Umständen dieses Studiums und auffällig war am Studium selbst, an den Inhalten der Studiengänge, die da so reformiert worden waren, gab es keine Kritik. Da wussten die Studenten eigentlich wenig zu kritisieren. Wenn es überhaupt Kritik gab, dann wurde die Kritik vorgetragen mit dem Vorwurf, oder da kam der Vorwurf, Ökonomisierung. Also die Wirtschaft hat zu viel Einfluss auf die Studiengänge. Die werden im Interesse der Wirtschaft jetzt beeinflusst. Drittmittelforschung auch als Vorwurf. Auch da bei dem Vorwurf ist unterstellt, die Studiengänge an sich, also wenn jemand Betriebswirtschaft, wenn jemand Recht studiert, wenn jemand Physik studiert, wenn jemand Sozialarbeit oder Sozialpädagogik studiert, Literaturwissenschaft, die Studiengänge selbst sind eigentlich was Positives. Die sind okay. Und wenn Kritik, dann an den Umständen, dass alles jetzt so prüfungsmäßig durchorganisiert ist oder dass es wirtschaftliche Interessen gibt, die das an sich gute Studium Einfluss nehmen. Dagegen will ich in dem Vortrag heute einige Argumente bringen, warum das Urteil die Studiengänge selbst seien was Positives. Und das Schlimme ist ihre Veränderung, ihre Effizierung, Effizienzsteigerung oder ähnliches. Weil, ja, was da an den Studiengängen selbst zu kritisieren ist. Vielleicht nochmal ein anderer Blick. Das war die Einladung für die Veranstaltung. Also im Lob der Wissensgesellschaft sind sich eigentlich alle einig, auch die Studenten, die sagen, es ist gut, dass man hier alles studieren kann, es ist eine Gesellschaft, die basiert auf Wissen und das ist was Positives. Und die Veranstaltung will darauf hinweisen, naja, ob dieses Lob so gerechtfertigt ist, ist die Frage. Ja, in dieser Gesellschaft kann man alles studieren, diese Gesellschaft beruht auf Wissen ihrer selbst und der sie umgebenden Natur. Da kann man alles studieren, von Altertumswissenschaft bis Zahnmedizin oder von Biochemie bis Volkswirtschaftslehre. Das ist der Fall. Aber ob das schon das Argument ist für ein Lob dieser Gesellschaft, ist eher die Frage. Und meine Behauptung ist, schon ein Blick in etliche Studiengänge in die Modulhandbücher und Prüfungsordnungen weist oder gibt Auskunft über den Charakter dieser Gesellschaft, für den studiert wird. Also über die Qualifikationen, die diese Gesellschaft verlangt und über den Charakter dieser Gesellschaft. Also ich will heute den Versuch machen, dass ich einige Studiengänge durchgehe, vor allem diejenigen, die am meisten studiert werden, die sogenannten Massenstudiengänge, Also die Wirtschaftswissenschaften, die Rechtswissenschaften, vielleicht, na da sage ich nachher dann noch was dazu, vielleicht auch die Germanistik, vielleicht Sozialarbeit und Sozialpädagogik und will daran zeigen, wie die Studienordnung selbst, das Studienfach, was man da studiert, Auskunft gibt über den Charakter dieser Gesellschaft. Und bei etlichen anderen Studiengängen, den Naturwissenschaften, den technologischen Studiengängen, da gibt spätestens die Berufspraxis Auskunft über den Stellenwert und die Bedeutung des Wissens, das man in dieser Gesellschaft oder dieses naturwissenschaftlichen Wissens, das diese Gesellschaft braucht. Also was ich versuchen will, ist ein Durchgang durch einige Studiengänge. Ich werde das nicht so machen, dass ich den ganzen Studiengang in seiner ganzen Breite darstelle. Da wäre es so, da wäre man heute Abend ewig beschäftigt. Sondern man soll mal darauf aufmerken und dann kann man ja auch sich direkt zu Wort melden. Ich will versuchen, die Essenz, also das Zentrum, die Basics, die man in so einem Studiengang lernt, darzustellen, erstens, und will versuchen, daran darzustellen, was lernt man an dem, was sagt das aus über die Gesellschaft, über den Charakter dieser Gesellschaft, für den man dieses Wissen lernt. Da habe ich mir vorgenommen, wie gesagt, ich will das an den großen Studiengängen machen. Also die meisten, die hierzulande etwas studieren an der Hochschule, sind Betriebswirte. Das sind 170.000, riesige Masse. Also will ich als erstes die Betriebswirte und die Wirtschaftswissenschaften darstellen. Gibt es ja hier auch schicke neue Gebäude an der Universität, also auch an der Fachhochschule in Frankfurt. Wesentlicher Punkt: Betriebswirtschaft, Ausbildung von Wirtschaftswissenschaftlern und Betriebswirten. Über Juristen, Ausbildung will ich etwas sagen. Und dann habe ich mir vorgenommen, auch etwas über, sind auch ein paar da, deswegen auch speziellen Wunsch, was über die Sozialarbeit und Sozialpädagogik zu sagen. Die Naturwissenschaften gehören natürlich, das ist die Hälfte aller Studierenden, auch dazu, als auch höhere Geisteswissenschaften, Literaturwissenschaften, auch ein Riesenstudiengang. Jetzt merkt man schon, wenn ich das alles behandle, wird es zu viel. Also wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, ich versuche die ersten drei zu behandeln und dann vielleicht im Januar nochmal eine Veranstaltung machen. Gucken wir mal, wie weit man kommt. Ansonsten der Hinweis noch, normalerweise versuche ich mich kurz zu fassen und das in so 1,5 Stunden hinzukriegen. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Deswegen der Hinweis, wer Fragen oder Einwände hat, wer einen Diskussionsbedarf hat, dann würde ich sagen, dann macht man das gleich bei dem jeweiligen Studiengang und wenn wir dann halt nur zwei behandeln, dann waren es die zwei, das läuft uns nicht weg. Wie gesagt, das kann man auch nachlesen dann in der Zeitschrift, beziehungsweise vielleicht machen wir einfach eine Neuauflage dann nochmal. Das ist ja ein ganz guter Rahmen hier. Okay, das waren die Vorbemerkungen. Steigen wir mal in den ersten Studiengang 1, die Betriebswirtschaftslehre. Die Ausbildung von Betriebswirten organisiert der Staat und zwar in einem Umfang, darauf habe ich eben schon hingewiesen, dass in diesen Studiengängen betriebswirtschaftlicher Art die meisten Studierenden hierzulande in Deutschland eingeschrieben sind. Und die Studierenden selbst nehmen dieses Angebot offensichtlich wahr, nämlich das Angebot, dass man hierzulande nicht mehr heutigen Tag nicht mehr einen Betrieb erben muss, um an Leitungsfunktionen ranzukommen, sondern dass man eben über ein Studium an Leitungsfunktionen, an lukrative Leitungsfunktionen in einen Betrieb gelangen kann. Bis es soweit ist, muss man studieren, 6 Semester Bachelor, nochmal 4 Master, bis man dann die sogenannte Employability hat für so einen Job. Also gucken wir uns mal an, was lernt ein Betriebswirt? Die Einführungsveranstaltung stellt in den ersten Sätzen Oder wenn man in den Böhe schaut, das ist das Standardwerk der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 29. Auflage, jeder Betriebswirt hat dieses. Die einführenden Bemerkungen dort, genauso wie in der Einführungsveranstaltung, gehen so: Für einen Betrieb und das, was er produziert, braucht es einen Produktionstechniker, der dafür sorgt, dass all das Nötige für die Produktion vorhanden ist, der Input stimmt, mengenmäßig, damit am Ende ein ordentlicher Output in Gestalt eines Guts, was dann zu verkaufen ist, vorliegt. Das ist die Aufgabe des Produktionstechnikers. Der Betriebswirt hat einen anderen Blickwinkel, der betrachtet den ganzen Produktionsprozess unter Kostengesichtspunkten. Der soll betrachten, was kostet die Produktion, die ganzen Elemente des Produktionsprozesses. Das nennt die Betriebswirtschaft, das ist die Leistungserstellung, und der Betriebswirt ist der Fachmann für die Kosten und die Maxime, nicht von mir ausgedacht, sondern wörtliches Zitat aus dem Löhe, heißt: minimiere Kosten. Das ist der eine Blick, den der Betriebswirt auf die Leistungserstellung eines Guts zu werfen hat. Der andere ist: Leistungserstellung ist die eine Hälfte, die andere ist Leistungsverwertung, nämlich den Verkauf des Produkts auf dem Markt. Und da gilt die Maxime, auch wieder wörtliches Zitat, Maxime: Gewinn maximieren. Vergrößere den Gewinn. Der Blick also, den der Betriebswirt auf die Produktion zu lenken hat, ist der, alles unter Kosten- und Gewinngesichtspunkten zu betrachten. Also der Blick als Fachmann des Preises, die Gewinne im Auge zu behalten. Und das ist schon mal eine Klarstellung über das Ziel dieser Produktion, sind nicht einfach nützliche Güter. Die müssen irgendwie schon rauskommen, aber das Ziel eines Betriebs ist auch nichts Neues, das werden sich die zukünftigen Betriebswirte auch schon so gedacht haben, ist der Gewinn. Also die gewinnträchtige Produktion dieser Güter. Da, was eigentlich jetzt so simpel ich erzähle, was vielleicht auch gar nichts Neues ist, muss man sich für diese Wissenschaft und den Studiengang mal Folgendes vor Augen halten. Nämlich, dass die Betriebswirtschaftslehre, diese Selbstverständlichkeit unserer Gesellschaft, irgendwie läuft es bei allem Produzieren auf den Gewinn hinaus. Darauf kommt es an, aus Geld mehr Geld zu machen. Das nimmt die als ihren programmatischen Lernstoff. Was ist damit gemeint? Das ist eine angewandte Wissenschaft. Das heißt, woher der Gewinn kommt, was es heißt, wenn eine ganze Gesellschaft auf Gewinnproduktion gepolt ist, das ist ihr keine Überlegung wert. Da sagt die Wissenschaft, das ist nicht unsere Sache. Wir nehmen ganz wertneutral an, Gewinn ist nun mal das Ziel in dieser Gesellschaft und die Aufgabe unserer Wissenschaft und das, was wir den Studierenden beibringen, ist, wie man am besten diesen Zweck in dieser Gesellschaft erreicht. Also, vielleicht nochmal so rum ausgedrückt. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Gewinn, also der wird ja gar nicht verschwiegen in der Betriebswirtschaft, sondern betont, der Gewinn ist der Zweck dieser Gesellschaft. Ob ich über diesen Zweck nachdenke und sage, was sagt das eigentlich über die Gesellschaft aus, wenn das der herrschende Zweck in dieser Gesellschaft ist? Was sagt das aus über, warum hier produziert wird? Was heißt das für die Produzenten oder ähnliches? Sondern es ist so, da wird nicht über den Zweck nachgedacht, sondern dem Zweck entlang nachgedacht, dem Zweck folgend gedacht im Sinne von, und wie kriegen wir das am besten hin? Also ist der Inhalt eines solchen Studiums das, wie macht man das, Gewinne zu produzieren? Welche Probleme treten dabei auf? Welche Instrumente und Techniken sind in einem Betrieb vorhanden, um dieses Ziel zu erreichen? Und jeder, der so etwas studiert oder vielleicht im früheren Leben schon mal studiert hat oder sowas, dann ist ein entscheidender Bestandteil das betriebliche Rechnungswesen. Also das zum Beispiel, man lernt die Kosten in einem Betrieb feinsäuberlich zu unterscheiden, Kosten auf Gewinne und Erlöse zu beziehen, zu überlegen, wie Finanzierungen am gewinnträchtigsten zu veranstalten sind und alles dann ordnungsgemäß auch zu bilanzieren. Also gemäß der Maxime, alles im Betrieb muss sich rechnen und das ist der leitende Gesichtspunkt, unter dem die ganze sogenannte Leistungserstellung und Leistungsverwertung in einem Betrieb betrachtet wird. Also das schon mal als erster Hinweis, diese ganz denkbar primitive Operation, also das alles zu erfassen unter Kostengesichtspunkten und den ganzen Betrieb unter diesen Gesichtspunkten von Gewinn, Erlösen, Kosten zu betrachten, hat im Bewusstsein dieses Studiengangs den Charakter einer großen Lehre, heißt ja auch Betriebswirtschaftslehre, alles Sachgesetzes des Wirtschafts. Was da eingeschlossen ist, welche Betrachtung des Betriebs, will ich an einem Modul, also an einer Einheit nochmal verdeutlichen. Also was die Betriebswirtschaftslehre macht, vielleicht nochmal so rum ausgedrückt, ist, dass die ganzen Abteilungen eines Betriebs, wie es sie in der Wirklichkeit gibt, vom Rechnungswesen, da habe ich eben gerade ein paar kurze Bemerkungen gemacht, über die Logistik, über das Marketing, über die Produktion, spiegelt in Form von Lehrstühlen und Abteilungen an der Hochschule und dort lernt man, wie man diese Abteilungen zu managen hat. Also ich mache es nochmal an einem Beispiel, ich will nicht alle durchgehen, das würde dann zu weit führen, aber an einem Beispiel die Essenz nochmal herausholen. Eine Abteilung, eine wichtige in der Betriebswirtschaftslehre, ist die Produktions- und Kostentheorie. Und was Betriebswirte dort lernen, ist, erstens, in einem Betrieb kommt es bei allem, was produziert wird, darauf an, dass es kostet. Habe ich vorhin schon darauf hingewiesen. Es ist gleichgültig, das ist auch dort explizit behauptet, ob ein Betrieb Klopapier, Äpfel oder Handys produziert. Das ist alles unwichtig für den Betriebswirt. Seine Aufgabe ist, und das lernt er in der Kosten- und Produktionstheorie, zu betrachten, was kostet das? Und bei allem den Blickwinkel anzulegen, diese Kosten sind zu minimieren, die sind zu reduzieren. Also alles genau durchrechnen. Sowohl die sachlichen Elemente der Produktion, was es da an Rohstoffen, an Maschinerie gibt, aber vor allem auch die Löhne, die Lohnkosten durchzukalkulieren. Und ein Betriebswirt hat dabei nicht daran zu denken, und das tut er auch nicht, dass die Löhne, die er reduzieren soll, auf der anderen Seite ja für diejenigen, die arbeiten, das Einkommen ist, von dem sie leben. Also, dass diese Betrachtung einen Gegensatz einschließt, das weiß der Betriebswirt, weil seine Aufgabe ist ja, diese Löhne zu senken. Aber der Gesichtspunkt, dass das ein Gegensatz ist, der auf Kosten der Produzenten ausgetragen wird, dass eben die Löhne, die Einkommen sind, über den Lebensstandard entscheiden, derjenigen, die in Fabriken oder Büros als Angestellte oder Arbeiter arbeiten, dass das also deren Lebensstandard tangiert. Den Gesichtspunkt soll er nicht anlegen, sondern den anderen. Auch praktisch den Gesichtspunkt, über niedrige Löhne jammern, das kann man natürlich in der Gesellschaft. Aber unsere Aufgabe als Betriebswirte ist, und das lernt man auch in der Produktions- und Kostentheorie, ist es, diese Löhne zu senken. Und das ist auch das Vernünftigste, was diese Gesellschaft braucht, jedenfalls was der Betrieb braucht. Also man merkt an dem Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, meine Behauptung ist, wenn man diese Module anschaut, also wenn man einen Studiengang anschaut, lernt man erstens, was lernen die Studierende darin. Und zweitens gibt es Auskunft über den Charakter dieser Gesellschaft. Beides hat man hier. Man kriegt mit, was lernen Sie? Ja, lauter handhabbares Wissen, wie senke ich in einem Betrieb die Kosten der Produktion? Das lernt er tatsächlich, dieses handhabbare Wissen. Und es gibt Auskunft über das, wie funktioniert der Betrieb bei uns? Ja, es gibt Auskunft über die Gegensätze, die in einem solchen Betrieb herrschen. Wenn man das anguckt, weiß man, in dieser Gesellschaft geht es gegensätzlich zu. Da ist die Lohnkostensenkung etwas, was eben den Betrieb nützt und auf der anderen Seite den Beschäftigten schadet. Also Betriebswirte würden wahrscheinlich, wenn man sie anspricht, oder Betriebswirtschaftsstudenten, auf den Klassencharakter, der da offensichtlich wird, sagen, wir leben doch nicht in der Klassengesellschaft, das ist alles bei uns rational. Was sie aber machen mit dem Gesichtspunkt ist nichts anderes, ist genau das, den Klassengegensatz durchzusetzen. Das lernen sie. Also das als erste Bemerkung, als ersten Hinweis, wie so ein Modul Auskunft gibt über das, worum sich diese Gesellschaft wirklich dreht. Wenn es gewünscht ist, kann ich das auch noch an anderen Modulen machen, vom Marketing bis zum Personalwesen. Aber vielleicht reicht es auch an dem Punkt erstmal. Wie gesagt, wenn es gewünscht ist, muss sich jemand noch melden, aber sonst lassen wir es mal dabei. Also wenn ich das als allgemeinen Fazit oder als allgemeine Schlussfolgerung über diesen Studiengang fassen will, dann würde ich sagen, die Betriebswirte lernen in ihrem Studium alle betrieblichen Erfolgsinstrumente kennen, die sich um nichts als die Vermehrung des Geldes drehen und die private Kommando gemacht über die gesellschaftliche Arbeit, und zwar unter der Perspektive, wie kann ich die als Hebel der Konkurrenz, als Hebel des Betriebserfolges des einen Betriebs gegen die anderen in der Konkurrenz in Anschlag bringen und als Hebel gegen die Beschäftigten, um deren Leistung zu steigern. Die programmatische Leitlinie, zum Beispiel in dem Böhe als auch in den Einführungen, heißt, ein Betriebswirt hat immer zu fragen, und das muss in Fleisch und Blut übergehen, wie erreichen wir unsere Ziele auf höchstmöglichem Niveau? Und unsere Ziele sind die Maximierung des Gewinns. Ist das Prinzip. An der Stelle, also will ich vielleicht noch auf Folgendes hinweisen. Also nach der einen Seite ist meine Behauptung, ja, in diesem Studium lernt man instrumentelles Wissen. Das ist eine angewandte Wissenschaft und das, was die Betriebswirte dort lernen, das praktizieren sie später auch. Nämlich, wie manage ich einen Betrieb? Welche Hebel muss ich da in Gang setzen? Wie sortiere ich mit dem Blick des betrieblichen Rechnungswesens den ganzen Betrieb und programmiere ihn auf geringe Kosten und hohen Gewinn? Also das ist wirklich handhabbares Wissen. Da lernt man was, was man in der Praxis unmittelbar gebrauchen kann. Das ist die eine Seite. Das andere ist, die Ideologie kommt auch nicht zu kurz dabei. Soll heißen, ich will auf, noch etwas, was gar nicht explizit groß ausgebreitet wird, aber was jedem Betriebswirt und jedem Modul eingeschrieben ist, sind so Gleichungen, ideologische Gleichungen. Und die lauten bei der Betriebswirtschaftslehre, produzieren und Gewinn produzieren ist doch dasselbe. Auf Kosten achten, also kosteneffizient zu produzieren und effizient zu produzieren, ist doch dasselbe. Wirtschaften und in Konkurrenz zu wirtschaften, ist doch das Gleiche. Also das sind alles Gleichungen, die meinen, so wie es bei uns läuft, das Produzieren. So wie es der Betriebswirt in seinem Studium lernt, der Angehende. Das ist doch auch die vernünftige und effektive Art und Weise des Produzierens. Also diese Gleichungen, die ich eben genannt habe. Und zu denen will ich noch kurze Bemerkungen machen. Die erste Gleichung. In der Gesellschaft Güter zu produzieren und Gewinn zu produzieren, wäre doch identisch. Und Gewinn produzieren ist die effektivste Form der Güterproduktion. Dabei stört einen oder lässt sich ein Betriebswirt nicht irritieren. Ich meine, aber es ist die Irritation, dass, wo es um Gewinnproduktion geht, viele nützliche Güter einfach nicht produziert werden. Also sauberes Wasser gibt es, wird nicht produziert in vielen Weltgegenden. Warum? Weil es nicht mit Gewinn produziert werden kann, weil die Leute zu arm sind, um sich dieses Wasser leisten zu können. Also von wegen produzieren und Gewinn produzieren wäre die effektivste Form der Versorgung. Die umgekehrte Seite kann ich auch sagen. Es wird lauter Quatsch produziert, den kein Mensch braucht. Also goldene Rolexe zum Beispiel oder sowas. Braucht kein Mensch, aber in der Gesellschaft wird es produziert, weil sich damit ein Gewinn machen lässt. Also der erste, sind nur so ein paar Schlagworte. Könnte man noch mehr dazu sagen, aber ich denke, das macht schon deutlich, für den Betriebswirt ist es dasselbe, Gewinn produzieren und Güterproduktion. In Wirklichkeit sind es gegensätzliche Geschichten. Dasselbe ist, effiziente Produktion ist doch eine Produktion, die immer auf die Kosten achtet. Das ist überhaupt das Dogma des Betriebswirts. Wenn man nicht auf die Kosten achtet, dann gäbe es lauter Verschwendung. Da muss ich erstmal dagegen sagen, wo auf die Kosten geachtet wird, wird sehr viel zerstört und verschwendet. Es wird sehr viel zerstört, indem nämlich zum Beispiel das kostengünstigste Produzieren dasjenige ist, was die Naturressourcen einfach als Gratisgabe benutzt und zerstört. Einfach den Dreck in die Luft geblasen. Macht die Luft zwar schlecht zum Atmen, aber für den Betrieb ist es äußerst kostengünstig. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wo auf Kosten geachtet wird, wird ganz verschwenderisch mit der Arbeitskraft umgegangen. Am kostengünstigsten ist es, die Leute möglichst lang arbeiten zu lassen. Nicht jeder arbeitet und arbeitet ein bisschen, sondern wenige lässt man lang arbeiten. Das ist für den Betrieb unter Kostengesichtspunkt das Günstigste. Also nach der einen Seite unter Kosten zu produzieren ist sehr zerstörerisch, auf der anderen Seite unter Kosten zu produzieren ist sehr verschwenderisch mit der Arbeitskraft, auch für sie zerstörerisch. Also auch mal das zu der Gleichung des Betriebswirts, kostenminimierende Produktion ist die effizienteste. Und dann das Letzte, das ist überhaupt das Dogma eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs, nämlich dass Wirtschaften und in Konkurrenz Wirtschaften wäre auch dasselbe. Also die effizienteste Form des Wirtschaftens ist das Konkurrieren. Da muss man auch mal den Kontrapunkt dagegen setzen. Nämlich, das ist die absurdeste Form des Wirtschaftens. Konkurrenz heißt ja schließlich, ein Betrieb versucht, gegen andere und auf Kosten anderer seine Güter auf dem Markt für Gewinn loszuschlagen. Konkurrieren heißt auf Kosten von anderen. Konkurrenz heißt, da gibt es Sieger und Verlierer. Konkurrenz heißt, da wird unheimlich viel vergeudet. Es gibt 10 Autofirmen, die konkurrieren alle untereinander. Alle beschäftigen Heerscharen von Ingenieuren, um alle dasselbe Auto zu entwickeln. Alle konkurrieren umeinander und etliche Produktionskapazitäten, die es gibt, werden dann stillgelegt, weil sich die Autos nicht mit Gewinn verkaufen lassen. Also diese Sorte von Konkurrenz hat die Seite, das ist auch wieder das ineffizienteste und das zerstörerischste Art der Produktion. Die lebt davon, dass die Produktion des Reichtums, von dem die Gesellschaft lebt, als ein großes Gegeneinander und auf Kosten voneinander, von Betrieben organisiert wird. Also das waren drei Hinweise, die darauf gehen. Das sind so die Grundideologien, die Grundvorstellungen, die werden gar nicht explizit thematisiert im Studium, weil für einen Betriebswirt ist es von vornherein klar, alles muss sich rechnen. Und ich wollte einfach jetzt darauf hinweisen, welche grundideologischen Gleichungen in den Lehrbüchern der Betriebswirtschaftslehre immer enthalten sind. Deswegen, für die ist das dasselbe. Leistungserstellung, was so rationell aussieht, wer kann was gegen Leistung haben? Leistungserstellung in einem Betrieb und Gewinnproduktion ist dasselbe. Also das soweit mal über die Inhalte eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs und was er an Auskünften gibt über tatsächlich die Prinzipien, nach denen diese Gesellschaft funktioniert. Will ich an dem Punkt einen Schlussstrich ziehen und sagen, was lernen also Betriebswirte? Betriebswirte lernen in der Sache, ein Handlanger der Kommandomacht des privaten Eigentums, des Geldes zu sein in dieser Gesellschaft. Und das hat die Seite vielleicht auch nochmal diesen Blick darauf geworfen. Nichts von dem, was ein Betriebswirt lernt und was er im späteren Studium macht, hat er sich frei zurechtgelegt. Bei allem ist er der Agent der Verdienstquelle des Kapitals. Also der lernt genau das, was die Verdienstquelle Kapital, wer in dieser Gesellschaft Geld besitzt und es anlegt, um es zu vermehren, was diese Verdienstquelle erfordert, was man für die Vermehrung des Geldes in dieser Gesellschaft zu tun hat. Also er lernt, wie man die Kosten reduziert, wie man den Gewinn steigert, im Betrieb die Produktion so organisiert, dass dieses Resultat rauskommt und wie man den Konkurrenzkampf effektiv mit Marketing und anderen Methoden gegen die Konkurrenz auf dem Markt führt. Und wenn also ein Betriebswirt später als Manager in einem Unternehmen die Löhne drückt und auf die Kosten achtet, dann muss man vielleicht auch noch folgende Bemerkung machen, dann nicht wegen Profitgier oder sowas, sondern er sagt, wegen der Notwendigkeit, und das ist auch so, den Betrieb, die Konkurrenzfähigkeit des Betriebes auszubauen, zu erhalten oder zu verteidigen. Nur, das sagt ja einiges aus über den Charakter der Gesellschaft, nämlich dass das Gewinninteresse, das Bereicherungsinteresse, nicht eine Willkür des Betriebseigentümers oder der Manager ist, sondern eine, in das System hierzulande so eingebaut ist, dass es als Zwang, den sich die verschiedenen Manager in den verschiedenen Betrieben gegeneinander aufherrschen. So existiert hierzulande das Bereicherungsinteresse. Und das betriebswirtschaftliche Studium ist die ideelle Einübung, die ideelle Vorbereitung, die Qualifizierung für dieses praktische Handlangertum, was dann später im Beruf verlangt wird. Deswegen sieht übrigens das Studium auch so aus, dass Abteilungen dieses Studiums als Planspiel abgewickelt werden, wo man dann vor dem Computer sitzt und einen Betrieb in der Konkurrenz zu behaupten lernt. Also wie man am besten investiert, wie man die anderen schlägt und dann spielen die gegeneinander und am Ende stehen auch Verlierer und Sieger fest, so wie im richtigen Leben ungefähr. Also das ist ein Bestandteil dieses Studiums. Gut. Letzter Punkt. Wovon zeugt die Qualifizierung, die Ausbildung von solchen Massen an Betriebswirten? Nach der einen Seite habe ich gesagt, es zeugt vom Charakter dieser Gesellschaft. Sie lernen das, um was sich diese Gesellschaft in ihrem Innersten tatsächlich dreht. Die Vermehrung des Geldes und sie sind die Handlanger, die Funktionäre dafür. Ich will noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Es zeugt auch von dem Charakter dieser Gesellschaft, nämlich der Professionalisierung der Herrschaft des Kapitals. sodass das Managen der Ausbeutung zu einem akademischen Beruf wird. Was meine ich damit? Damit meine ich, heutigen Tag ist es nicht mehr so, oder in den seltensten Fällen so, wie von mir aus vor 200 Jahren, wie das ganze moderne Produzieren, kapitalistische Produzieren losging, dass der Betriebseigentümer auch der Manager des Unternehmens war. Sondern heute sind die meisten Unternehmen Gesellschaftskapital. Und die Eigentümer beschäftigen gut bezahlte Manager, die das Fungieren dieses Eigentums, also die dafür sorgen, dass aus dem Eigentum mehr wird, die Vermehrung dieses Geldes, als ihren Job tun. Also es legt Zeugnis auch ab von der, ja, vom Zustand des modernen Gesellschaftseigentums, wo für die Vermehrung desselben bezahlte Funktionäre gebraucht werden. Und in immer größerem Umfang. Und Betriebswirte sind genau diejenigen, die auf allen Ebenen, Leitungsebenen, von den ganz oberen Spitzenmanagern bis zu denen, die halt ihren Part in der Personalabteilung oder Marketingabteilung als leitende Funktionäre, Angestellte liefern. Also da reicht dieses Spektrum. Die machen das Nötige, um die Gewinnmaximierung zustande zu bringen. Also auch auf den Titel bezogen, wenn ich gesagt habe, Ausbildung und Einbildung der Elite, kann man den Schluss ziehen, wodurch ist jemand in dieser Gesellschaft Elite? Betriebswirte sind nicht dadurch Elite, dass sie mehr wissen als andere, dass sie sich auskennen, wie produziert wird, dass sie sich auskennen, wie man einen Betrieb managt, sondern sie sind dadurch Elite, dass sie teilhaben an der Macht des Eigentums über die Arbeit, die dort organisiert wird. Dass sie Teilhaber in dem Fall an der Herrschaft sind, die der Betrieb im Inneren darstellt und dass sie Funktionäre sind für die Vermehrung der Kommandomacht des Geldes, um es mal so auszudrücken. Also Elite in dieser Gesellschaft ist man nicht durch mehr Wissen, sondern durch die Teilhabe, wenn ich es jetzt moralisch polemisch ausdrücken will, an der Ausbeutung, die in Betrieben organisiert ist. Das macht jemanden zur Elite. Das waren die Bemerkungen, die ich zu den Betriebswirten machen wollte. Zum Abschluss kann ich noch eine Ironie darstellen. Heute bei der Vorbereitung, oder wie ich mir das nochmal überlegt habe, hat ein Freund zu mir gesagt, hast du das Interview im Spiegel mit dem Betriebswirt gelesen? Also der wurde gefragt, warum studieren eigentlich so viele Leute Betriebswirtschaft? Dann sagt er, naja, die wollen alle morgens, dann sagt der Betriebswirt, also dieser Professor, naja, die haben alle die Vorstellung, dass sie mal später gut bezahlte Manager werden. Dann sagt der Spiegel dazu, ja, aber es kann doch nicht bei uns jeder ein gut bezahlter Spitzenmanager werden. Und dann sagt, antwortet der Professor, ja, das stimmt, und die meisten machen ja auch die Erfahrung, wenn sie dann mit dem Studium fertig werden, dann kriegen sie nur einen Trainee-Job. Also für 800 Euro werden sie dann eingestellt und zwar deswegen, weil die anderen Betriebswirte natürlich gelernt haben, auf die Kosten zu achten. Also das hat die schöne ironische Seite, dass der Betriebswirt, der für die Minimierung der Kosten zuständig ist, das in dem Fall auch am eigenen Leib spürt, aber ich glaube, belehren tut es einem trotzdem nicht. Also das war soweit zu den Betriebswirten. Gut, wenn es keine Fragen oder sowas dazu gibt, mache ich erstmal weiter und sage, bei den Wirtschaftswissenschaftlern gibt es noch eine andere Abteilung. Und auch dazu will ich noch etwas sagen, nämlich die Volkswirte. Nicht die Betriebswirte, sondern die Volkswirte. Hier an der Frankfurter Universität ist das so organisiert, da gibt es ein wirtschaftswissenschaftliches Studium und man macht beide Abteilungen innerhalb dieses Studiums, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Manche andere haben sich da mehr spezialisiert und es gibt dann spezielle betriebswirtschaftliche Studien und daneben gibt es noch ein volkswirtschaftliches Studium. Und was unterscheidet eigentlich die Betriebswirte von den Volkswirten oder umgekehrt die Volkswirte von den Betriebswirten. Wenn es von staatlicher Seite so einen Studiengang gibt wie die Volkswirtschaftslehre neben der Betriebswirtschaftslehre, dann liegt dem die Auffassung zugrunde, und ich erläutere dann, was dahinter steckt, dass es neben den vielen betriebswirtschaftlichen Spezialisten auch die Generalisten braucht. Also diejenigen mit dem Blick auf das Ganze der Volkswirtschaft und nicht den Blick auf den Erfolg des Betriebs. Und die Volkswirtschaftslehre, die tritt an und sagt, wir erklären mal, was die Betriebswirte eigentlich treiben, wenn sie ihre Preise kalkulieren, wenn sie dafür sorgen, dass der Betrieb vorwärts kommt. Also wenn sie ihre Kosten- und Gewinnmaximierung betreiben, also Kostenminimierung und Gewinnmaximierung betreiben, die Volkswirtschaftslehre erklärt mal, was eigentlich dahinter steckt. Und die Aussage, die Mitteilung der Volkswirtschaft ist diejenige, ja, wenn die Betriebswirte lernen in ihrem Studium und dann auch später als Manager in der Praxis, wie die Teufel konkurrieren, also wenn die Betriebe wie die Teufel konkurrieren und die Betriebswirte lernen, wie man auf Teufel komm raus konkurriert, dann lernen die Volkswirte, dass das eigentlich ein wunderbarer Zusammenhang ist, ein wunderbares allgemeines Wohl hervorbringt. Wenn jeder um seinen Vorteil konkurriert, dann kommt am Ende das allgemeine Wohl aller raus. Und dafür haben die Volkswirte, ich rede jetzt, wie geht eine Einführung in die Volkswirtschaftslehre? Oder ein beliebiges Volkswirtschaftslehrbuch, also zum Beispiel Mencken Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, ein Bestseller, der Autor selbst ist ein Professor in Amerika, war Clinton-Berater, und hat einen Bestseller mit, also dieses Lehrbuch wird über 1 Million Mal verkauft und gelesen. Also der hat einen richtigen Clou gelandet. Und das geht so los, dass es sagt, das Geheimnis der Konkurrenz, das Geheimnis von dem, was Betriebswirte treiben, ist, sie bringen ein großes Ganzes zustande. Und das hätte schon der Adam Smith, also der Vater der Volkswirtschaftslehre, vor 200 Jahren entdeckt, nämlich die unsichtbare Hand des Marktes, die den Egoismus des Einzelnen in wachsenden Wohlstand für alle verwandelt. Und das ist das Credo, die Idee der Volkswirtschaftslehre. Jeder konkurriert. Jeder in dieser Gesellschaft, in der Marktwirtschaft, ist um seinen Vorteil bedacht, auf seinen Vorteil bedacht, und darüber kommt der allgemeine Wohlstand, das große Ganze zustande. Zu der Ideologie will ich etwas sagen. Man merkt jetzt an der Stelle schon, das ist anders als die Betriebswirte. Die Betriebswirte lernen wirklich das Handwerkzeug, wie manage ich einen Betrieb. Der Volkswirt tritt an und sagt, ich kann euch den Sinn mitteilen, was euer Handeln eigentlich zustande bringt, nämlich ein allgemeines Wohl. Was halten wir von dem Argument? Das Argument für sich ist absurd. Die Behauptung ist, jeder kümmert sich nur um sich und darüber kommt der allgemeine Wohlstand zustande. Muss man sagen, beim Handeln der Marktteilnehmer, die konkurrieren, da ist wirklich nichts allgemein. Darauf habe ich vorhin schon hingewiesen. Wirtschaften und Konkurrenz sind wirklich zwei Paar Stiefel. Da ist nichts Vernünftiges dran. Konkurrieren heißt, seinen Vorteil gegen andere und auf Kosten des anderen zu verfolgen. Da gibt es auf der einen Seite Sieger und auf der anderen Verlierer. Das allgemeine Resultat der Konkurrenz ist bestenfalls die Allgemeinheit dieser egoistischen Interessen, der selbstsüchtigen Interessen, die Allgemeinheit von all denjenigen, die ihren Vorteil verfolgen. Und da bleiben welche auf der Strecke und andere bereichern sich. Und allgemeiner Wohlstand, davon ist weit und breit nichts zu sehen für die Beteiligten.
Also insofern ist das eine Ideologie über die Konkurrenz. Das ist eine Behauptung von ihr, aber nicht die Wahrheit. Den Standpunkt, dass man überhaupt von oben auf diese Konkurrenz schaut und zusammenrechnet, kommt da unter dem Strich mehr raus. Den gibt es schon, aber das ist der Standpunkt des Staates. Es gibt einen in der Gesellschaft, nicht die Marktteilnehmer, die konkurrieren, sondern einen, nämlich die staatliche Gewalt, die es in dieser Gesellschaft gibt. Die hat tatsächlich den Standpunkt, dass sie die Resultate der Konkurrenz zusammenzählt. Also dass sie die Minusse und Plusse bilanziert, weil sie wissen will, ob in der Konkurrenz am Ende ein Wachstum, ein Plus oder ein Schwund, ein Minus des gesellschaftlichen Reichtums übrig bleibt. Das ist der Standpunkt des Staates und das Interesse des Staates. Das gibt es. Und die Volkswirtschaftslehre reproduziert in ihrem Denken dieses Interesse, aber festzuhalten bleibt, Markt und allgemeiner Wohlstand schließen sich aus. Das ist die Ideologie. Und die Grundbehauptung der Volkswirtschaftslehre ist eben die, dass das Gegeneinander, das Gewinnstreben, das es in der Gesellschaft gibt, geht, um das es geht. Und das hat man ja tatsächlich in der, um es mal so auszudrücken, in der BWL mitgekriegt. Der kritische Blick auf die BWL zeigt ja wirklich, da geht es um das Gegeneinander gerichtete Gewinnstreben. Das deutet die Volkswirtschaftslehre als trickreicher Umweg, als Trick der Gesellschaft, eine Kooperation hinzukriegen. Und alle Formen des Reichtums, Preise, Geld, Kapital und was es so gibt, alle kapitalistischen Formen des Reichtums deutet sie als nützliche Umwege zur Herstellung von nützlichen Gütern in dieser Gesellschaft. Also an der Stelle das Fazit da ist, oder das Zwischenfazit, je nachdem, ist, dass im Unterschied zur BWL die Volkswirtschaftslehre die ideologische Abteilung der ökonomischen Wissenschaften ist. Das ist eine Sorte Sinnstiftung in der Ökonomie. Und übrigens im Streit zwischen diesen Disziplinen scheint das auch noch auf. Also Betriebswirte halten Volkswirte für Spinner. Also das sind so die Sinnstifter, die drüberstehen, die von eigentlich den harten Fakten wenig Ahnung haben. Und die Volkswirte verachten umgekehrt die Betriebswirte als die bloßen Praktiker, die gar nicht wissen, was sie eigentlich dabei zustande bringen. Dass sie bei ihrem bloß auf die Gewinne zu achten, eigentlich ein wunderbares Funktionieren des Marktes und des allgemeinen Wohlstands hervorbringen. Obwohl der allgemeine Wohlstand ihre Vorstellung von der Ökonomie ist. Das wäre mal die erste Abteilung zur Volkswirtschaftslehre. Ich könnte jetzt noch, aber ich glaube, ich lasse es an dem Punkt, nur wenn es gewünscht ist, noch etwas sagen über die Modellbildungen in der Volkswirtschaftslehre. Aber vielleicht reicht es an der Stelle auch, um zu sagen, um ein Bild zu kriegen, den Standpunkt der Volkswirtschaftslehre, die Glorifizierung des Marktes, der für uns denkt und lenkt und alle Konkurrenz zum allgemeinen Besten richtet, lenkt. Das kann man vielleicht mal so festhalten. Mache ich vielleicht da an dem, ich lasse mal das mit den Modellen jetzt weg. Und mache nochmal einen allgemeinen Schluss, wenn ich gesagt habe, dass was die Studierenden in einem Studiengang lernen, wovon legt das Zeugnis ab? In dem Fall würde ich sagen, dieser Studiengang und die Ausbildung von Volkswirten legt Zeugnis ab von der Absurdität einer Produktionsweise, in der die gesellschaftlichen Verhältnisse den Menschen als Zwang des Marktes, als Zwang der Konkurrenz gegenübertreten, nach denen sie, nach diesen Zwängen sie ihre Interessen und Berechnungen zu richten haben. Also das legt nach der einen Seite davon Zeugnis ab und dem Bedürfnis, diese Zwänge zu verfabeln in sinnreiche Einrichtungen zur Herstellung eines allgemeinen Wohls. Also legen Zeugnis ab vom Ideologiebedarf dieser Gesellschaft, den Markt als eine sinnvolle Einrichtung, als unsichtbare Hand, die alles gut regelt und die antagonistische Kooperation der Konkurrenten zu einem für alle führenden Wohlstand zwingt. Also von diesem Bedürfnis, sich das so darzustellen, legt dieser Studiengang Zeugnis an. Auch da nochmal auf den Titel der Veranstaltung bezogen. Elite sind Volkswirte, nicht darüber, dadurch, dass sie besser als andere in der Gesellschaft über die Wirtschaft Bescheid wissen, sondern Elite sind sie dann, wenn sie zum Beispiel als ausgebildete Volkswirte in der Bank oder in Ministerien oder in Instituten Positionen einnehmen, wo sie, nehmen wir mal an Ministerien, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, beschäftigt massenhaft Volkswirte, wo sie dann Entscheidungen treffen, Gesetze vorbereiten und Ähnliches machen. Also Elite sind sie auch dort durch die Teilhabe an einem Stück Entscheidungsmacht in dieser Gesellschaft. Und wozu ihre Ausbildung taugt, ist dann bestenfalls dieses, aber auch dann dieses, diese Entscheidungen volkswirtschaftlich zu legitimieren. Also da ist auch das Verhältnis. Elite wird man nicht durch mehr Wissen, sondern dann durch die Teilhabe an einem Stück Macht, das man über ein solches Studium erreicht. Das charakterisiert und macht jemanden zur Elite. Also das waren mal die Bemerkungen, die ich zu dieser großen Abteilung von Studiengängen in dieser Gesellschaft, dem Bedarf, wovon es zeugt, was es Auskunft gibt über diese Gesellschaft. Also das war mal diese Abteilung Volkswirtschaft und betriebswirtschaftliche Studiengänge. Alles zusammen eine Riesenanzahl an Studenten. Okay, wenn es dazu nichts gibt, mache ich mal die nächste Abteilung, den nächsten Massenstudiengang. Das sind die Juristen, also diese Abteilung Rechtswissenschaft. Nach den Betriebswirten und nach den anderen, die andere Abteilung sind die Naturwissenschaftler, kann man nachher auch noch was dazu sagen, sind die angehenden Juristen, also sind die Rechtswissenschaften der größte Studiengang hier in Deutschland. Und wer so ein Studium aufnimmt, also wer Jura studiert, der weiß um den beträchtlichen Bedarf an Juristen, an Rechtsexperten, den diese Gesellschaft hat und für den er sich mit seinem Studium qualifizieren will. Mit dem Recht vertraut sind die angehenden Studenten schon. Eigentlich ist jeder, der die Schule verlässt, der ein Abitur hat hierzulande, in der einen oder anderen Form, ist mit dem Recht vertraut. Weil ein Lernziel, ein Bildungsziel der Schule ist ja, den mündigen, auch den rechtsmündigen Bürger herzustellen. Und jeder der Studenten, die dann einen Studiengang Recht aufnehmen, sind geübt darin, wie andere Menschen in dieser Gesellschaft auch, immer zu fragen, darf der das? also in dieser Gesellschaft zu unterscheiden, was ist erlaubt und was ist verboten in dieser Gesellschaft. Und bevor ich jetzt sage, wie wird diese Frage im Studium behandelt, will ich zu der Frage selbst noch etwas sagen. Also der Frage, darf der das, ist das erlaubt oder ist das verboten, was der da macht. Die Frage, also schon nur beim der Nachbar, schon wieder dreht er das, die Musik so laut auf. Darf der das überhaupt? Oder die Laubbläser, die den ganzen Tag blasen, dürfen die das überhaupt? Oder was auch immer. Was unterstellt diese Frage? Die geht selbst, oder diese Bemerkung, also das, was so gang und gäbe ist in der Beurteilung von anderen in der Gesellschaft, das unterstellt wie selbstverständlich einen obersten Richter, der sagt, was erlaubt und was verboten ist. Also der eine Stellung zu den Interessen hat, die sind berechtigt und die sind unberechtigt. Also diese Frage unterstellt eine oberste Gewalt als Richterin über die gesellschaftlichen Interessen. Das ist verboten, das ist erlaubt. Und das ist ja keine Einbildung, sondern so ist es ja wirklich in dieser Gesellschaft, dass es einen Rechtsstaat gibt, der festlegt, was in dieser Gesellschaft erlaubt und verboten ist. Also es ist auch ein Zeugnis über die Gesellschaft, dass das, was der Mensch so für sich will, was er an Interessen hat, für sich gar nichts gilt, sondern immer nur so weit Geltung in dieser Gesellschaft hat, wie es ihm erlaubt wird. Dann keine Geltung hat, wenn es ihm verboten ist. Also das unterstellt diese Frage, eine oberste Gewalt als Richterin über alle Interessen in dieser Gesellschaft. Und die Studenten, also die angehenden Rechtsstudenten, lernen jetzt in der Einführungsveranstaltung an der Hochschule, erstens, in dieser Gesellschaft dreht sich alles um die Frage. Also Sie liegen genau richtig, wenn Sie fragen und jetzt von der Wissenschaft erfahren wollen, was in dieser Gesellschaft erlaubt und was verboten ist, was der Rechtszustand hier ist. Und die Wissenschaft teilt Ihnen mit und wahrscheinlich erwarten Sie es auch, diese Frage lernen Sie jetzt nicht nach Ihrem subjektiven Rechtsempfinden zu beantworten. Also was denke ich mir, was eigentlich sich in der Gesellschaft gehört und was verboten ist. So wie der Nachbar zum anderen Nachbar sagt. Also ich meine, das, was du machst, darfst du nicht. Sondern Sie lernen jetzt diese Frage, was ist in der Gesellschaft erlaubt und was ist verboten, gemäß dem objektiven Recht des Staates zu beantworten. Das ist das, was das Studium Ihnen beibringt, das objektive Recht des Staates. Und das muss ja auch ein angehender Jurist kennen. Vielleicht nochmal so gesagt, wer in einer Einführungsveranstaltung, dem einführenden Modul des rechtswissenschaftlichen Studiums war, da kommt fast immer ein Beispiel der folgenden Art vor. Nämlich A und B gehen durch den Park spazieren oder im Park spazieren, was ist die Rechtslage? Und dann schmunzelt jeder, weil normalerweise denkt man ja da nicht dran, sondern man geht mit der Freundin im Park spazieren und das ist das Anliegen und da ist die Rechtslage einem ziemlich egal. Der Jurist bringt dieses Beispiel und so soll es auch verstanden werden und jeder versteht es so. Sagen, was die Leute sich so zurechtlegen und mit welchen Motiven sie durch die Welt laufen, ist die eine Seite. Alles, noch die letzte menschliche Regung, ist hierzulande eine Rechtsfrage, ist eine Sache von einer erlaubenden und verbietenden Instanz und im Jurastudium lernt man eben die Welt durch die Brille des Rechts kennen, nämlich bei allem zu fragen, wie ist die Rechtslage? Also beim Park zu fragen, darf der da überhaupt durchlaufen? Was sind da für Regelungen unterstellt, dass man da durchläuft? Zweitens, welche Verpflichtungen des Durchlaufenden ergeben sich da? Kann der einfach über den Rasen trampeln oder nicht oder was auch immer? Also das ist erstmal, dafür steht es, für alles in dieser Welt ist eine Rechtslage. Und das Studium besteht dann darin, dass systematisch in die großen Bereiche des Rechts, des öffentlichen Rechts, des Strafrechts, des Privatrechts eingeführt wird, dass die Auslegung des Rechts mitgeteilt wird, die Streitfälle und die Rechtsprechung mitgeteilt wird. Und deswegen laufen dann auch Juristen immer mit den dicken Kommentaren und den dicken Gesetzbüchern unter dem Arm durch die Welt. Das Entscheidende, was Jurastudenten lernen in ihrem Studium, ist die Kunst der Subsumption. Und das will ich jetzt noch etwas erläutern. Das ist nämlich die Kunst, das Recht, die Gesetzestexte mit den Handlungen der Individuen, der Rechtssubjekte, der gesellschaftlichen Individuen zu vergleichen. Das meint Subsumption, das Recht, also sie werden eingeführt in ein Denken, das ihnen ermöglicht und das sie darin übt, die Rechtsvorschriften mit den Handlungen der Menschen in dieser Gesellschaft zu vergleichen und die Handlungen unter das Recht zu subsumieren. Wie geht das? Was man da lernen muss, ist einen Paragraphen und der muss akribisch in sogenannte Tatbestandsmerkmale zerlegt werden. Also ein Beispiel: in einer Strafrechtsveranstaltung, da lernen zum Beispiel, ich versuche das an einem Beispiel jetzt zu illustrieren, Studenten lernen, was ist die rechtliche Definition, die staatliche Definition des Diebstahls. Und die ist in § 242 Strafgesetzbuch definiert als, Zitat, rechtswidrige Aneignung einer beweglichen Sache. Diebstahl ist rechtswidrige Aneignung einer beweglichen Sache. Und dann werden Studierende aufgefordert, jetzt zu fragen, also da wird ein Beispiel genannt, ist Stromklau eigentlich, also Stromabzweigung, ein Diebstahl? Und das ist, kommt einem jetzt komisch vor, war aber historisch ein Rechtsfall, nämlich, dass wie überhaupt Stromversorgung aufkam in Mietshäusern. Also das ist jetzt nicht von mir aus erfunden, sondern das ist immer ein Beispiel, was in so einer Strafrechtsveranstaltung sehr beliebt ist, oft zitiert ist. Also wie überhaupt die Stromversorgung von Mietshäusern in Deutschland aufkam, haben die Mieter, weil sie sich den Strom nicht leisten konnten, einfach eine Leitung gelegt und den Strom abgezwackt. Und dann kam es zum Prozess zwischen dem Stromproduzenten, der natürlich wollte, dass sein Strom bezahlt und nicht einfach abgezwackt wird, und den Stromkonsumenten, die den Strom eben abgezweigt haben. Und die große Frage war, ist jetzt das eigentlich Stromklau, also ist es rechtswidrige Aneignung einer fremden beweglichen Sache? Und dann wurden Gutachter herangezogen, was heißt hier Sache, bewegliche Sache. Dann haben die einen gesagt, der Verteidiger dieser Stromklauer hat gesagt, Strom ist Welle und Welle ist keine Sache, also ist das nicht strafbar. Und dann haben die anderen ein Gutachter herangezogen und der hat gesagt, nein, Strom ist Teilchen und Teilchen ist Sache, also ist es strafbar. Also das ist jetzt scheinbar ein absurder Fall, aber es zeigt, das ist die Technik der Subsumption. Man liest, rechtswidrige Aneignung einer fremden, beweglichen Sache. Was ist Sache? Und dann soll Sache, ist jetzt Strom Sache oder ist es nicht Sache? Je nachdem, dann ist es strafbar oder ist es nicht strafbar. Übrigens hat die ganze Sache dann so geendet, dass einfach der Staat das Recht geändert hat und hat einen Paragraphen gemacht, Stromklau ist strafbar, und damit war dann dieser Streitfall aus der Welt. Was kann man an dem Beispiel lernen? den Blick des Juristen auf die Interessengegensätze, die es in dieser Gesellschaft gibt. Was da vorliegt, ist ein Interessengegensatz zwischen Stromproduzent und Stromkonsument. Der eine will mit dem Strom Gewinn machen, siehe BWL, was wir vorher hatten. Die Konsumenten haben das Bedürfnis und nicht das Geld nach Strom, also zwacken sie es ab. Der Jurist lernt auf diese Interessengegensätze nur so zu blicken. Wie ist die Rechtslage? Wer in diesem Streit hat Recht? Also welches Interesse gehört beschränkt und welches Interesse gehört berechtigt? Das ist der Blick des Juristen darauf. Um es nochmal so auszudrücken. Vernünftig an dem Punkt wäre, was ist eigentlich der Interessengegensatz? Also was ist das für eine Gesellschaft, die dauernd die Interessen im Gegensatz zueinander setzt? Aber das ist nicht der Blick des Juristen. Also eigentlich wäre es, warum kommen denn in dieser Gesellschaft die Interessen dauernd im Gegensatz? Übrigens, wenn man diese Frage beantworten würde, vernünftigerweise, käme raus, die ganzen Interessengegensätze, die es in dieser Gesellschaft gibt, werden durch das Recht hervorgerufen. Nämlich darüber, dass sowas wie Strom zum Beispiel Privateigentum ist, einem gehört und diejenigen, die auf Strom angewiesen sind, damit sie kochen können und Licht haben, müssen dafür bezahlen. Der Interessengegensatz, der da im Recht, der zur Verhandlung gekommen ist, den gäbe es ohne das Recht des Privateigentums gar nicht. Aber der Jurist schaut so drauf und sagt, die Gesellschaft ist voller Interessengegensätze, also braucht es das Recht als Regelung. Und ich bin der Experte darin, in der Beurteilung, und das lernt man im Studium, welches Interesse Recht bekommt und welches kein Recht bekommt. Also ich erwähne das deswegen, weil ich habe gerade vor einer Woche den Vortrag diese Ausführungen in Marburg gemacht und da gab es eine Debatte von einer Zuhörerin, die gesagt hat, sie versteht eigentlich meine Kritik an dem Ganzen nicht. Was habe ich eigentlich gegen das Recht, weil wir leben in einem Rechtsstaat und sie wollte mal sagen, sie ist froh darüber, dass sie in einem Rechtsstaat lebt, weil es wäre besser, als wenn alles drüber und drunter ginge und das Recht wäre doch eine Sache, eine zivilisatorische Instanz, die dafür sorgt, dass alles friedlich zugeht. Und ich hoffe, durch meine Ausführungen jetzt ist deutlich geworden, diese Interessengegensätze, die bei der Fragerin oder Teilnehmerin, wie das gehört doch zu Menschen dazu. Ja, dann auch gesagt, naja, der Mensch ist doch so, dass er mit dem anderen nicht in Frieden leben kann, dass es da immer Gegensätze gibt. Also der Rekurs auf die Menschennatur, dass der Mensch einfach so unvernünftig ist, das. Ich hoffe, durch die Ausführungen ist deutlich geworden, also mit Menschenbild kommt man eh immer, wenn man nicht weiter erklären will. Das ist immer die Zuflucht der Dummheit, die sagt, der Mensch macht das nötig, seine Natur. Ich denke, es ist deutlich geworden, das ist eine Ideologie, die wird gar nicht groß thematisiert, aber für einen Juristen ist klar, das Recht ist eine zivilisatorische Instanz. Interessengegensätze müssen durch das Recht gezügelt werden. Und ich wollte nur darauf hinweisen an der Stelle, die Interessengegensätze, die gäbe es gar nicht ohne das Recht und die staatliche Gewalt, die dahinter steht. Die gäbe es nicht. Der Blick des Juristen darauf ist der zu sagen, das muss geregelt werden. Und zwar durch ein Recht, was eben Recht setzt, im Sinne von Interessen ihren Platz zuteilt. Welche berechtigt sind, welche zu beschränken sind. Das waren die Ausführungen zur Subsumption, die ich da machen wollte. Und was also ein Jurist lernt oder was im Studium gelernt wird, ist dieser eigentümliche Gebrauch des Verstandes, der fähig wird, den Vergleich zwischen den Rechtsvorschriften, wie sie im Gesetz festgelegt sind, und den Handlungen zu vollziehen und die einzelnen Handlungen unter das Recht zu subsumieren. Also er lernt schon das, was dann später ein Richter oder ein Rechtsanwalt in der Praxis machen, nämlich dafür zu sorgen, dass die gesellschaftlichen Interessen in dieser Gesellschaft ihr Recht bekommen. Also verglichen werden mit dem, was staatlicherseits erlaubt und verboten ist. Von daher noch eines zu dem Begriff Wahrheitsfindung. Also man muss sagen, es ist eigentlich ein Witz, dass diese Wissenschaft sich Rechtswissenschaft nennt. Also Wissenschaft im Sinne von, ich erkläre das Recht. Das, was ist das Recht? Ein paar Hinweise habe ich bei diesem Strombeispiel, Gegensatz, Diebstahl gemacht. Das ist nicht das Anliegen der Rechtswissenschaft, sondern es ist die Einübung in die Subsumption, in das Subsumieren, das Einüben und das Kenntnisnehmen von, was ist in dieser Gesellschaft erlaubt und verboten gemäß dem objektiven Recht des Staates. Das ist diese Wissenschaft. Und das als Wahrheitsfindung zu bezeichnen, ist ein Witz. Also Wahrheitsfindung heißt, was ist die Wahrheit eines Rechtsfalls, wer am Ende qua staatlicher die staatliche Gewalt auf seiner Seite hat. Das ist da festzustellen, nicht, was ist das für ein Gegensatz und wie erklärt er sich. Und das tut aber der Sache keinen Abbruch, dass das als diese Sorte des Subsumierens, dieser eigentümliche Gebrauch des Verstandes in dieser Gesellschaft das Odium hat, das ist eine ordentliche Wissenschaft. Auch da zum Abschluss noch eine kleine Story, nämlich die Tochter von einer Freundin von mir studiert jetzt Jura. Und dann habe ich sie gefragt, warum studiert ihr eigentlich Jura, Rechtswissenschaft? Und dann hat sie als Antwort gegeben, ja, die ist wissenschaftlich so interessiert und deswegen, das ist genau das Richtige für sie. Also diese Vorstellung von, das ist ein vernünftiger Gebrauch und ein komplizierter Gebrauch des Verstandes, die herrscht in dieser Gesellschaft, obwohl es der primitivste Gebrauch des Verstandes in der Weise ist, dass du überhaupt nichts nachdenken musst, in dem Sinne erklärerisch, sondern darum geht es zu vergleichen von Handlung und Rechtslage. Und das Geschick übrigens, das habe ich noch vergessen, auf das wollte ich noch hinweisen, zu dieser Sorte Wahrheitsfindung. Ein guter Rechtsanwalt ist doch der, oder ein guter Jurist ist derjenige, der über die Fähigkeit verfügt, den Buchstaben des Gesetzes so lange zu traktieren, dass das Interesse, was er vertritt, am Ende Recht bekommt. Das ist doch der Witz. Also jeder Mafiaboss hat seinen Rechtsanwalt, um es mal so auszudrücken. Oder jedes Interesse, also wenn du in dieser Gesellschaft Recht kriegen willst, dann beschäftigst du einen Rechtsanwalt. Und zwar deswegen, weil er Bescheid weiß darüber, wie verschafft man in dieser Gesellschaft einem Konkurrenzinteresse sein Recht. Und jeder weiß, das Interesse in dieser Gesellschaft gilt für sich überhaupt nicht. Das kann vernünftig sein oder kann unvernünftig sein. Das kann lebenswichtig für jemanden sein oder nicht lebenswichtig. Das Entscheidende am Recht ist, am Interesse ist das, ob es Recht bekommt. Und der Rechtsanwalt oder der Jurist ist dann einerseits der Diener am Interesse, den man beschäftigt, damit er einem Recht, einem Interesse zu seinem Recht verhilft. Und er ist der Richter über das Interesse, der einem sagen kann, da hast du keine Chance damit oder das fighten wir durch. Also das macht an dem Punkt auch wieder. Elite ist dann ein Jurist später, wenn er sei es freiberuflich tätig ist als Rechtsanwalt oder im Staatsdienst tätig ist als Staatsanwalt oder sonst was, nicht dadurch, dass er mehr weiß als die anderen in dieser Gesellschaft, dass er klüger ist und durchblickt, sondern darüber, dass er mit dem Recht Teil hat an einem Stück staatlicher Gewalt, nämlich dem Prinzip dieser Gesellschaft, dass Interessen nur dann Geltung haben, wenn sie das Recht auf ihre Seite kriegen, nämlich die Berechtigung oder die Beschränkung durch die staatliche Gewalt. Das macht ihn zur Elite, die Teilhabe an einem Stück staatlicher Gewalt. Das charakterisiert den Juristen. Das war das, sagen wir mal, das Wesentliche, was ich zum Juristen erzählen wollte. Gibt es dazu Fragen, Einwände? Also hier das Publikum bislang ist sehr, wie soll man sagen, dem Redner gewogen. Also manchmal gibt es ja auch Fragen oder es ist unverständlich oder wie auch immer. Na gut, machen wir noch das Nächste. Ich weiß ja, sind ein paar da, die soziale Arbeit studiert haben. Ich lehre auch an so einem Fachbereich. Jetzt sage ich etwas Kritisches zu dem Studiengang, in dem ich lehre. Fangen wir mal so an beim Studium der sozialen Arbeit. Ich hatte Ausführungen gemacht über das Studium der BWL und habe dazu gesagt, Betriebswirte sind Parteigänger der Konkurrenz. Also das sind welche, die für den Gewinn eines Unternehmens als Manager gerade stehen wollen. Das sind Betriebswirte. Wer soziale Arbeit studiert, der begreift sich als ein Helfer für diejenigen, die aus der Konkurrenz rausfallen. Also, wenn man fragt, was motiviert zum Studium der sozialen Arbeit, dann ist das Motiv, dass Menschen helfen wollen. Also man will mit seiner Tätigkeit denjenigen, die in der Gesellschaft Probleme haben, helfen. Manche sagen auch, sie wollen mit Menschen arbeiten und nicht in irgendeinem Büro sitzen. Also da arbeitet man auch mit Menschen, aber Menschen arbeiten meint ja da die Abteilung irgendwie Hilfe leisten. Und das Studium tritt an, oder wer studiert, studiert das mit dem Anspruch, mit der Erwartung, und das Studium sagt auch, es will diese Erwartung erfüllen, wie leistet man in dieser Gesellschaft professionell Hilfe? Also professionelle Hilfe zu leisten, ist das erklärte Ziel dieses Studiengangs. Der Beginn ist, oder was leistet der Studiengang? Der führt ein in das Tätigkeitsfeld der sozialen Arbeit, den Auftrag dieses Studienfachs und die Methoden der sozialen Arbeit, mit denen man dann später arbeitet. Und womit man arbeitet, das Klientel, sind Menschen in schwierigen Lagen, also Kinder und Jugendliche, Leute, die aus dem Arbeitsleben rausgefallen sind oder nicht mehr fähig sind, an ihm teilzunehmen, Rentner, Arbeitslose, Behinderte und ähnliche, oder wie Sie es ausdrücken, Menschen in risikoreichen Lebensräumen. Also alles in allem das untere Drittel dieser Gesellschaft. Also die Prekären ist, wenn man es mal allgemein zusammenfassen will, die prekären Existenzen, die es in dieser Gesellschaft gibt und die anfangen vom verwahrlosten und kriminellen Jugendlichen über Arbeitslose, über Behinderte, über nicht integrierte Ausländer bis hin zu Drogenabhängigen und Ähnlichem. Das ist das Klientel der sozialen Arbeit und die erste Thematik in Einführungsveranstaltungen zur sozialen Arbeit ist die Auskunft, welchen Auftrag hat der Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge welchen Auftrag nimmt er mit seiner Profession wahr. Und die Auskunft, die das Fach gibt, ist das, er besitzt ein sogenanntes doppeltes Mandat. Also wer im sozialen Bereich tätig ist, als Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter, der agiert entweder im administrativ oder der agiert zugleich im administrativ rechtspflegerischen Bereich der sozialen Kontrolle sowie im beratenden, bildenden und therapeutischen Bereich der Intervention, bei der es um die Respektierung der Lebenspraxis des Klienten geht. War jetzt ein Zitat aus einem der klassischen Handbücher der sozialen Arbeit. Also heißt, die erste Auskunft des Fachs ist, wer als Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter, wer im Bereich der sozialen Arbeit tätig ist, verfügt über ein doppeltes Mandat und das ist charakterisiert als einerseits staatliche Kontrolle und auf der anderen Seite als Hilfe. Und das bildet also den ersten, ja, wie soll man sagen, Gegenstand. Und da will ich auf Folgendes hinweisen. Nach der einen Seite könnte man diesem Auftrag, also diesem doppelten Mandat, eine Klarstellung entnehmen über den wirklichen Auftrag, dem ein Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge in dieser Gesellschaft unterliegt. Nämlich, dass er eine Alternative oder ein Zusatz ist zu dem Umgang, zu einem anderen Umgang des Staates mit Randgruppen. Also einerseits, er soll wie die harten Abteilungen des Staates, also der polizeiliche, der richterliche, der sozialstaatliche Umgang mit Randgruppen, er soll wie diese dafür sorgen, dass am Ende die Integration dieser Randgruppen in die Gesellschaft steht. Dass sie sich sozial konform am Ende verhalten oder auch wieder verhalten können. Auf der anderen Seite soll er das aber nicht wie die Polizei machen, sondern eben er soll helfend tätig werden. Das heißt, er soll die Randgruppen oder die Menschen in prekären Lebenssituationen in die Lage versetzen, Hilfe zur Selbsthilfe, also in die Lage versetzen, dass sie wieder fähig werden oder auch wieder willens werden zu sozialkonformem Verhalten, dass sie wieder fähig werden, sich selbst auf eigene Füße in dieser Gesellschaft zu stellen. Also das ist eigentlich die Klarstellung, es ist ein Zusatz, der zur staatlichen Kontrolle, der auf der anderen Seite tatsächlich ja als Hilfe auftritt und Hilfe leisten will. Und welche Frage bei dem Mandat da ausgeschlossen ist, ist diejenige, warum ist das eigentlich dauernd nötig? Also ist das, warum fallen eigentlich die Leute raus? Er soll den Standpunkt einnehmen, die müssen wieder rein in die Gesellschaft. Und dafür soll Hilfe geleistet werden. So, das ist erstmal die Klarstellung, das ist der objektive Auftrag des Sozialarbeiters. Thematisieren soll er das, oder vom Bewusstsein her, soll das doppelte Mandat aber in einer anderen Art genommen werden. Nämlich als Handlungsdilemma des Sozialarbeiters. Also es wird dann diskutiert als das besondere Problem und die besondere Schwierigkeit sozialarbeiterischer Tätigkeit. Nämlich, auf der einen Seite soll der Sozialarbeiter Helfer sein, der ja auch tatsächlich dem Klienten hilft, Zugang zu Rechtsmitteln, zu finanziellen Mitteln, zu Ausbildung, zur Therapie leistet, also der dem Klienten helfen soll, dass er seine Probleme irgendwie bewältigt, damit er wieder in die Gesellschaft integriert, reintegriert wird. Und auf der anderen Seite soll er sich begreifen als einer, der auch einen staatlichen Auftrag verfolgt, nämlich dafür zu sorgen hat, dass die Leute tatsächlich sozialkonformes Verhalten am Ende zeigen, also der Gesellschaft ihre Probleme mit den anderen vom Hals kriegt, also mit den Randgruppen vom Hals kriegt. Und das als ein Handlungsdilemma und eine Schwierigkeit seiner Profession begreifen. Also man muss nah genug am Klienten dran sein, damit man ihm wirklich helfen kann, aber man darf nicht zu nah sein, sonst verliert man den staatlichen Auftrag aus dem Auge. Das ist das sogenannte Handlungsdilemma der sozialen Arbeit. Also so nicht die Klarstellung dem entnehmen, sondern das Problematisieren als besondere Schwierigkeit des Sozialarbeiters, Intrarollenkonflikt des Sozialarbeiters. Das ist der erste Teil des Studiums. Übrigens an der Stelle nochmal, vielleicht auch so gesagt, damit man wieder sagt, wo, ich hatte ja am Anfang bei den BWLern, hatte ich gesagt, wovon zeugt der Studiengang? Wenn ich das, und hatte gesagt, das zeugt über den, tatsächlich über die Prinzipien, worum dreht sich diese Gesellschaft? Geldvermehrung. An der Stelle, wenn ich sage, wovon zeugt der Studiengang des Sozialarbeiters? Der zeugt davon, dass diese Gesellschaft dauernd Randgruppen produziert und der Staat ein Bedürfnis danach hat, dass diese Randgruppen erstens nicht störend auffallen und zweitens wieder resozialisiert oder integriert werden in die Gesellschaft. Also es zeugt davon, diese Gesellschaft produziert dauernd Elend, Leute, die nicht fähig sind, sich wie der BWLer das vorstellt, selbst in der Erwerbsgesellschaft, in der Konkurrenz zu behaupten und durchzusetzen, sondern die rausfallen. Und der Auftrag ist Resozialisierung, wieder reinbringen in die Gesellschaft. Also das mal als erstes, davon zeugt dieser Studiengang. Was lernt jetzt? Ich will noch zwei Punkte, die mir noch wichtig sind dabei. Sind die, also nach dem über den Auftrag der sozialen Arbeit aufgeklärt wurde. Doppeltes Mandat. Besteht dann das weitere Studium in zwei Abteilungen. Die eine Abteilung ist die Aufklärung darüber, woher kommt eigentlich das Klientel. Und das hat zwei Abteilungen, Soziologie und Psychologie. Nach der einen Seite ist die Auskunft im Studiengang, das liegt am unsozialen Charakter der Gesellschaft. Nämlich, dass so viele aus dieser Gesellschaft rausfallen, die eigentlich in sie reingehören. Auch da, an der Stelle mal die Überlegung. Die Eigentümlichkeit dieser Diagnose. Nämlich die Diagnose ist... Was ist in der Diagnose enthalten? Da ist enthalten, schlimm ist es, wenn die Leute rausfallen, wenn sie aus der Gesellschaft draußen sind. Also heißt, wenn sie nicht einen normalen Job haben, wenn sie nicht normal funktionieren, wenn sie sich nicht auf sich selbst gestützt zurechtkommen können. Und damit ist erstmal alles, was in der Gesellschaft passiert, also die normale Konkurrenz, wenn einer Arbeit hat und so weiter, das ist als Positivum, als erstrebenswert, als in Ordnung abgehakt. Und schlimm ist es, wenn man draußen ist aus der Gesellschaft. Ja, dass jemand es schwerer hat, also der unter anderen Problemen leidet, als jemand, der drinnen ist, das ist wohl wahr. Aber in dieser Sorte von Gesellschaftskritik, das Schlimme ist Marginalisierung, das Schlimme ist Ausgrenzung, ist enthalten, drinnen ist schon mal positiv, jedenfalls wesentlich positiver als draußen zu sein. Und realisiert oder verwirklicht oder ans Ziel gekommen ist eigentlich die Gesellschaftskritik, wenn die Leute wieder drinnen sind. Also das mal zu der Seite Erklärung, warum fallen so viele raus aus der Gesellschaft. Gesellschaftskritik, also soziale Arbeit ist ein kritischer Studiengang. Und die Kritik besteht Und was ich zeigen wollte, ist, wie ist da die Kritik? Nämlich, draußen ist schlimm, drinnen ist gut. Und das verfehlt sehr viel an dem drinnen, nämlich die simple Frage, warum sind denn so viele draußen? Die fallen ja nicht vom Himmel, sondern sind Resultate der Konkurrenz, entweder, dass sie gar nicht an ihr teilnehmen können, dass sie unfähig sind oder dann vielleicht auch ruiniert durch sie und unwillig sind, an der Konkurrenz teilzunehmen. Das ist ein Produkt der Konkurrenz und nicht das Schlimme ist, dass sie nicht an der normalen Konkurrenz teilnehmen konnten. Also das so weit dazu. Und die Psychologieabteilung ist ja dann die im Studium, die sagt, aber es ist nicht nur die Gesellschaft, die den Leuten Probleme macht, sondern auch das Individuum selbst ist zum Teil an seiner Lage schuld. Und der Sozialarbeiter, bei dem kommt es ja gerade darauf an, auf den Willen des Klienten Einfluss zu nehmen, nämlich ihn davon zu überzeugen, dass es für ihn wichtig und entscheidend ist, dass er sich wieder auf eigene Beine stellt. Und da ist die Auskunft der Psychologieabteilung da, weil es kommt sehr auf den Willen an, aber er macht es auch oft sehr schwer, dass die Leute sich wirklich wieder an ihrem Schopf aus dem Sumpf ziehen können. Die letzte Abteilung des Studiums besteht dann darin, und das ist der Hauptteil des Studiums, in den Methoden und Techniken, wie man Hilfe leistet. Also wie man Beratung durchführt, wie man dem Klienten entgegentritt. Also Abteilungen sind klientenzentrierte Beratung. Abteilungen sind Beratung und Coaching, non-direktive Gesprächsführung. Und bei den Seminaren und Modulen ist immer das Prinzip, dass wie kriege ich einen Klienten dazu, dass das, was ich für ihn als sinnvoll erachte, er auch als seine Meinung sieht, als seine Auffassung sieht. Also das sind dem Inhalt nach lauter Manipulationstechniken, wie ich ein Gespräch führe, damit am Ende das rauskommen will, soll oder rauskommt, zu dem ich den Klienten hinbringen will. Also wer diese Einführungen nach Rogers oder sonst was kennt, der weiß, da geht es eben dann darum, dem Klienten nie zu widersprechen, immer Recht zu geben, aber beim Recht geben immer der Antwort die Richtung zu geben, in der man ihn haben will. Das ist da das Prinzip. Und die Veranstaltungen zu Nähe und Distanz, also die Veranstaltungen, die dann darum gehen, wie nah darf ich als Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge am Klienten sein und wie fern muss ich von ihm sein? Wie nah muss ich dran sein, dass er meine Hilfe auch annimmt? Und andererseits darf ich mich nicht zu gemein machen mit dem Klienten, weil ich muss ja auch den übergeordneten doppeltes Mandat, Auftrag der Gesellschaft im Kopf haben, was an konformem Verhalten erzielt werden soll. Also mit kriminellen Jugendlichen, da muss ich einerseits nah genug dran sein, dass sie mich annehmen überhaupt als Sozialarbeiter. Und auf der anderen Seite muss ich fern genug sein, dass ich nicht mit ihnen selbst Drogen konsumiere und deale, sondern sie davon abbringe. Das ist dann das wiederum Handlungsdilemma eines Sozialarbeiters. Gut, langer Rede, kurzer Sinn. Fazit dran, von was zeugt dieser Beruf? Nach der einen Seite, was lernt ein Sozialarbeiter? Ja, tatsächlich auch da wieder die Instrumentarien und auch das Bewusstsein, um Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können, um integrieren zu können. Und bei integrieren und resozialisieren steht immer das, wie es in der Gesellschaft jetzt läuft, als das Normale, als das zu Erreichende, als das zu erzielende, konforme Verhalten fest. Und die Leistung ist eben die, die Leute sollen wieder rein in die Gesellschaft und nicht rausfallen. Vom Rand in die Mitte zurück. Dass das eine permanente Aufgabe ist, soll einen dann nicht, den Sozialarbeiter, nicht irritieren. Also wenn man da wieder den, von was zeugt, von was für einer Gesellschaft zeugt diese Profession und dieser Studiengang, dann kann man mal simpel das so zusammenfassen. Das Heer, die große Anzahl von Sozialarbeitern, auch das ist ein Studiengang, das ist ja nicht ein Studiengang für so einen, wie sagt man da immer, Nebenstudiengang, sondern da sind ja auch 30.000, die diesen Studiengang studieren. Das legt Zeugnis ab von der Verelendung, die es in dieser Gesellschaft gibt. Also von dem, was schon ein Kritiker Marx vor 200 Jahren dieser Gesellschaft nachgesagt hat. Dass nämlich mit dem Wachstum des Reichtums in der Gesellschaft zugleich die Armut wächst, weil es eben um den Geldreichtum in dieser Gesellschaft geht. Und dieser Studiengang legt davon Zeugnis ab, dass diese Gesellschaft einen Bodensatz von Menschen produziert, die sich durch Erwerbsarbeit in dieser Gesellschaft nicht ernähren können. Die erstmal Schwierigkeit haben, sich zu ernähren, weil wer nicht eine Arbeit hat, und auch wer eine Arbeit hat, das ist zerstörerisch, darauf habe ich hingewiesen. Also lauter Bedarf es gibt an, dafür zu sorgen, dass unfähig gemachte oder auch unwillig gewordene Konkurrenzteilnehmer oder noch nicht Konkurrenzteilnehmer integriert werden. Also es legt richtig Zeugnis ab von der Verelendung in dieser Gesellschaft. Und auch da noch eine persönliche Bemerkung. Also insofern muss man sagen, das ist ein Beruf mit, auch mit Zukunft, mit dem festen Boden. Der ist zwar nicht so gut bezahlt wie ein Managerposten, weil die Nähe zu dem Klientel schlägt sich auch in der Bezahlung nieder. Aber es ist auch ein Beruf, der auf Dauer gestellt ist. Und ich erwähne das deswegen, weil bei der Abschlussfeier von Diplomanten, damals waren es noch Diplomanten und keine Bachelor, des Studiengangs hat die Vizepräsidentin der Hochschule folgende Bemerkung gemacht und hat gesagt, wir leben ja zurzeit in schwierigen Zeiten, Finanzkrise ist. Und ich erwähne das deswegen, weil mit der Krise wächst auch der Bedarf nach ihnen. Weil die schwierigen Lebenssituationen machen gerade Beratung und Hilfe durch soziale Arbeit nötig. Und das hat sie nicht zynisch gemeint. Aber es ist natürlich der Hinweis darauf, naja, das Elend, was produziert wird, ist die Grundlage für diesen Beruf. Also soweit zur sozialen Arbeit. Könnt ihr noch? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wie bitte? Wo da die Elite ist. Auch da ist es so, der Sozialarbeiter, jetzt kann man sagen, das ist, wenn man sagt, vom Status her ist es unten angesiedelt bei der Elite. Ja, das macht die Nähe zu dem Klientel aus. Aber auch da ist es so, bei dem Beruf, die Profession des Sozialarbeiters geht nicht auf, indem er kennt sich in Beratungs- und Hilfe- und Interventionstechniken aus. Er weiß auch ein bisschen über das Recht Bescheid, wie man zum Beispiel Klientel zu seinem Recht verhilft. Sondern auch da ist es so, dass er nimmt ein Stück hoheitliche Gewalt wahr. Das merkt man schon daran, dass auch ein Sozialarbeiter staatlich approbiert ist. Also der macht ein Anerkennungsjahr und kriegt die staatliche Anerkennung, dass er dann auch im Staatsdienst arbeiten kann. Also wenn man natürlich in einem evangelischen Jugendzentrum oder sowas arbeitet, braucht man das nicht. Aber vielleicht auch. Kommt auf den Arbeitgeber an. Ansonsten ist es auch ein Stück hoheitlicher Gewalt, die darin besteht, dass der Sozialarbeiter über einen rechtlichen Auftrag, über Geldmittel verfügt gegenüber dem Klientel. Also Beispiel nochmal. Das ist anders angesiedelt, das ist anders als jetzt der Betriebswirt, den ich gesagt habe.
Einheitliche Gewalt nimmt er auf. Also Beispiel, arbeite öfters mit einem Sozialarbeiter zusammen, der soziale Trainingskurse macht. Soziale Trainingskurse sind Kurse für Straffällige. Und den Straffälligen wird die Alternative aufgemacht, entweder ihr tretet eine Gefängnisstrafe an oder ihr nehmt an einem sozialen Trainingskurs teil. Von staatlicher Seite ist das gedacht als Beitrag zur Resozialisierung. Und daran merkt man, und dann ist vollkommen klar, ihr müsst, also der Sozialarbeiter ist für den Klienten, in dem Fall den straffälligen Jugendlichen, einerseits die Amtsperson, aber auf der anderen Seite die Person, mit der er um die Strafe rumkommt, wenn er an dem Kurs teilnimmt. Und das meine ich, da ist die Elitefunktion, wenn man so will, ein Stückchen hoheitlicher Gewalt, das sich daran zu schaffen macht, dass Straffällige resozialisiert werden. Ich weiß nicht, hat es das erläutert ungefähr? Gut, wie ist die Lage? Soll ich noch was zur Naturwissenschaft sagen? Lieber zur Germanistik. Und da würde ich sagen, wenn ich das jetzt mache, dauert es noch ein bisschen und dann würde ich lieber Folgendes machen. Dann machen wir das, also kann ich auch machen, aber dann würde ich lieber vorschlagen, machen wir es doch so. Das ist jetzt relativ viel gefallen, jetzt habe ich 2 Stunden geredet und sowas. Dann würde ich es lieber machen, man macht nochmal einen Termin und dann, also nochmal einfach im Januar eine Veranstaltung und würde dann, ich weiß, dass viele, die hier sitzen, auch Naturwissenschaften studieren, also was zur Naturwissenschaft sagen, diesen Studiengängen, das ist ja die Hälfte aller Studierenden, und zweitens zu den Geisteswissenschaften ein bisschen breiter und ausführlicher, weil wenn man das ordentlich macht, muss man schon noch ein bisschen was dazu sagen. Und das ist richtig, sag mal so, was ich die Wissenschaften, die ich jetzt gemacht habe, waren wirklich die Massenstudiengänge. Und da sagen dann, es war auch bei dem Vortrag in Marburg dann in einem, die gesagt haben, naja, BWLer, das wissen wir ja, dass das Parteigänger dieser Verhältnisse sind. Aber was ist eigentlich mit den Geisteswissenschaften? Dies dienen doch der Verständigung über die Gesellschaft. Das ist doch auch was Kritischeres und so weiter. Und wenn ich das mache, welchen Charakter die haben, was... Von was eigentlich ein Studiengang zeugt, der das Höhere, die höhere Bildung, die Kultur zum Inhalt hat. Das würde ich gern dann ein bisschen ausführlicher machen. Ja? Von daher würde ich vorschlagen, es ist, glaube ich, sinnvoller, das machen wir einfach nochmal. Da muss man halt sich nochmal hierher begeben, aber dann könnte man jetzt auch nochmal die eine oder andere Frage, so sie existiert, behandeln. Vielleicht noch eines, ich würde mal gerne voll, vielleicht noch eines zum Abschluss, um das noch zu sagen. Es hieß ja Leistung des höheren Bildungswesens, Ausbildung und Einbildung der Elite. Wenn ich nochmal zusammenfasse, was ist jetzt zur Elite zu sagen? Dann vielleicht noch folgende Zusammenfassung. Ich hoffe, mir ist es gelungen, darzustellen, ein Blick auf die Studiengänge klärt auf über die Rolle der höheren Bildung hierzulande. Und da sollte deutlich geworden sein, Elite wird man nicht wegen der längeren Ausbildung und des höheren Wissens in der Gesellschaft, des größeren Wissens gegenüber der Masse, sondern wegen der Funktionen, die man für Herrschaft und Ausbeutung in dieser Gesellschaft wahrnimmt. Also Elite ist man durch die Teilhabe an einem Stück Macht in dieser Gesellschaft. Das macht die Elite aus. Und das,
dafür nötige Wissen wird in den Ausbildungsgängen vermittelt. Und das Wissen hierzulande hat eine doppelte Funktion. Nach der einen Seite wird man in einem Ausbildungsgang für den Job qualifiziert. Man lernt das nötige Wissen, was man dann für einen Elitejob braucht. Das ist die eine Bedeutung von Ausbildung hierzulande. Die andere Bedeutung von Ausbildung hierzulande ist, für den Studenten ist die Aneignung des Wissens, ist der Studiengang und die Absolvierung das Mittel, um an die höheren Jobs ranzukommen. Also einerseits, es qualifiziert für die höheren Jobs und es ist auch der Weg, wie man hierzulande über ein erfolgreiches Examen, Bachelor, Master, Diplom oder was auch immer, das staatliche Testat bekommt, dass man in die Berufskonkurrenz eintreten kann. Und dieses bringt eine Gratisgabe in der Gesellschaft mit, eine ideologische Gratisgabe, nämlich diejenige, weil der Zugang zu den höheren Jobs über einen Studium geht, über einen Ausbildungsgang an der Hochschule, erscheint die Hierarchie, die es in dieser Gesellschaft gibt, das oben und unten, die anordnenden Jobs und die ausführenden Jobs, wie eine Meritokratie des Wissens. Also wie, das ist eine Hierarchie, die sich aus dem Wissen ergibt. Da erscheint die Hierarchie, stellt sich dar, die eine Machthierarchie ist, als, das ist eine von mehr und weniger Wissen. Und das höhere und mindere Einkommen, was mit der Position verbunden wird, erscheint wie, das ist das gerechte Entgelt dafür, dass die einen ja auch mehr wissen als die anderen. Also diese Vermischung, die es in der Gesellschaft gibt, die Vorstellung, die Gleichsetzung von Amtsautorität und Sachkunde, von Wissen und Macht, von Arbeitsteilung und Anordnen, das gehört zur Elite dazu, diese Gleichsetzung. Ebenso wie der Dünkel, man ist zu Recht oben, weil man was Besseres ist. Und ich hoffe, das hat dieser Beitrag auch dargestellt. Also Elite ist man nicht durch mehr Wissen, sondern durch die Teilhabe an einem Stück herrschaftlicher Macht oder ökonomischer Benutzung. Das war das erstmal von meiner Seite.